Klein, aber hart.
Oh, und damit herzlich willkommen. Oh. Da sind wir alle wieder. Oh, unser kleiner Podcast für die ganze Familie mit der bezaubernden Christine.
Ja, hallo, hallo, hallo.
Michael Klein.
Guten Tag.
Guten Tag. Du sagst das vergessen. Unser André, André
Guten
Hart.
Tag. Guten Tag. Ja. Schön, dass ihr alle dabei seid, gesund und munter. Oh. Ja, alles frisch. Wir sind heute im Mittwoch, im 17. Mai. Das heißt, wir freuen uns alle auf ein langes Wochenende,
oh,
das
ja.
uns nicht zutrifft. Aber die meisten Menschen freuen ja. sich drauf. Ja. Also zumindest in Sachsen ist am Freitag schulfrei. Mhm. Morgen Himmelfahrt, also Vatertag,
Männertag.
Ja. Genau. Ja, und dann eben das Wochenende. Vielleicht das erste Sommerwochenende, Michael, so als Meteorologe.
Ja.
25 Grad, 26 Grad. Irgendwie die Bild-Zeitung schreibt Hitzewelle. Die erste Hitzewelle erreicht euch.
Ja, also schon ordentlich Wärme, die da ankommt. Ja. Also Hitzewelle finde ich jetzt, naja, also es können im Süden Deutschlands vielleicht so knapp an die 30 Grad zu mal werden. Ja. In weiten anderen Teilen Deutschlands so um die 25 Grad. Aber das ist alles noch nicht so hundertprozentig klar. Wir sind ja jetzt gerade, da wir miteinander sprechen, ist es Mittwoch und bis Sonntag kann sich da noch ein bisschen was drehen und verändern. Ich war jetzt gerade so abgelenkt, ich musste überlegen, war jemals Vater- und Muttertag so kurz hintereinander? Ich dachte, das wäre immer so ein bisschen Abstand.
Ich weiß es nicht. Ich dachte, ist das, na warte mal, Muttertag.
Immer gleich, oder?
Der Muttertag ist immer, der Vatertag richtet sich ja nach dem Kirchenkalender. Es geht ja dann von Ostern aus, beziehungsweise vom ersten Frühlingsvollmond.
Also ja,
der erste
genau.
Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond ist ja der Ostersonntag. Und daran berechnet sich dann meines Erachtens der Männertag, also Christi Himmelfahrt und Pfingsten, ja?
Genau.
Und ja, das ist der Muttertag. Kommt ja aus Amerika, das ist ja eher was.
Oder zweiter oder was weiß ich, Sonntag oder
wird der nicht nach dem alten Kirchenrecht, sondern nach den Bin Ladens Büchern der Blumenhändler
richtig,
festgelegt?
Richtig, oder wie geht ich das? Glaube, ja, von den Blumenhändlern, ja, damals. Der Muttertag, ja. Möchte meiner Mama auch nochmal zuwinken. Ich weiß nicht, ob man im Himmel, wo sie sitzt jetzt auf der Wolke und die Füßchen baumeln lässt, ob man da Podcast hört.
Es heißt überall da, wo es Podcasts gibt, also.
Also auch da
also
oben.
Auch im Himmel.
Ja,
da.
Also. Ich winke mal, vor 10 Jahren schon ist sie da hochgewandert. Ging damals ganz schnell, hatte ja einen Gehirntumor. Also deswegen, ich wollte jetzt nur so auf die Botschaft Carpe Diem hinaus. Also das fing bei ihr an, dass sie so ein bisschen schwach wurde auf den Beinen, hatte so wie Schwindelanfälle. Und die konnten sich das nicht erklären und das wurde immer schlimmer. Aber innerhalb von Tagen eigentlich ins Krankenhaus gekommen, durchgecheckt, nichts gefunden, gar nichts gefunden. Wirklich, dann dachten die irgendwie Hirnhautentzündung oder so. Und noch einen Test und noch mal gecheckt und noch mal ein MRT und noch mal ein MRT. Und ich glaube, nach dem dritten oder vierten MRT, inzwischen waren so 3 Wochen, 3,5 Wochen vergangen, also gesagt, jetzt haben wir im Gehirn was gefunden. Einen ganz winzig kleinen Punkt, ein ganz winzig kleiner Tumor, der aber schon in den 3 Wochen zuvor für diese ersten Ausfallerscheinungen verantwortlich war. Und der wuchs also so rasant, verhältnismäßig so rasant, dass sie 2 Wochen später dann schon gestorben ist. Also das ging irre schnell. Also vom Nichtsehen auf dem MRT, vom Nichterkennen bis zum Ende, waren gerade mal so irgendwie 2,5 Wochen oder so. Wie schnell das geht.
Schlimm, ne?
Ja. Schlimm, schlimm, schlimm. Aber wie gesagt, jetzt sitzt sie ja fröhlich mit vielen, vielen anderen auf der Wolke und hört uns zu. Und ich wink mal nach oben. Ja. Wie sind wir drauf gekommen?
Ja, ich winke wirklich. Wegen Muttertag.
Wegen Muttertag, genau.
Ja, richtig, genau.
Man Muttertag. Sagt ja auch immer, also so Podcast-Dateien, die schiebt man ja nicht auf die Festplatte, sondern die schiebt man in die Cloud.
Ja. Ach, du meinst auch.
Genau. Ja, genau. Vielleicht ist es dann bei Mutti angekommen.
Ach, es bleibt ja auch nichts erspart.
Ja. Unsterblichkeit. Ja, kleiner Wochenrückblick hier bei uns. Kulturelle Orientierung natürlich. Ja, auch das wollen wir nicht vergessen. Und da sind wir auch schon beim Thema, was ist passiert? Eurovision Song Contest. ESC.
Ja.
Deutschland wieder mit einem verblüffenden letzten Platz, was gar nicht so verblüffend ist. Ich glaube jetzt, Micha, du bist da der Experte das zweite, dritte, vierte Mal hintereinander.
Also sagen wir so, unter uns dreien bin ich der Experte, aber es gibt Menschen, die viel, viel mehr Ahnung haben und vor allem diese Statistiken habe ich nicht im Kopf. Ja, sagen wir so, es ist jetzt keine große Umstellung gewesen, dass wir da auf dem letzten Platz sind.
Okay, aber jetzt mal kurz deine Analyse, deine analytische Expertise dazu, warum wieder der letzte Platz? War es einfach so, wie Thomas Gottschalk sagt, dass wir vom Rest Europas gedisst werden? Man hasst uns regelrecht in der ESC-Community und deswegen kriegen wir nie einen Punkt. Oder waren die einfach so schlecht? Wie sind die Lost of Lord of the Lost.
Ja, ja, passt doch vom Titel her schon. oder wie meine Freundin Pia sagen würde, warum hassen die uns alle?
Ja, warum hassen die uns alle?
Ich glaube das nicht, das mit dem Hassen. Also ja, vielleicht ist natürlich, Deutschland ist ein Land, dem geht es verhältnismäßig gut. Da sind vielleicht die Sympathien auch so, dass man denkt, ach, die brauchen das nicht alles unbedingt. Lass mal lieber anderen Ländern, die uns irgendwie sympathischer sind, die Punkte geben. Aber ich glaube auch das nicht, weil vor ein paar Jahren hatte Michael Schulte einen relativ guten Platz belegt. Also da hat sich die gesamtpolitische Lage auch nicht so verändert. Und kurz vorher lagen wir auch immer am Ende. Ich bin einfach der Meinung, dass tatsächlich Deutschland nicht in der Lage ist, vernünftige Lieder zu schicken, vernünftige Gesamtwerke. Das ist also, wenn man sich den deutschen Vor... Ich habe den deutschen Vorentscheid natürlich damals so ein bisschen geguckt. Da war ehrlich gesagt das hier noch mit das beste Lied. Und wenn man das dann vergleicht mit anderen Ländern, dann haben die 28 Länder in Schweden zum Beispiel 28 Titel im Vorentscheid drin. Von denen fand ich jedes einzelne besser als unser deutschen Beitrag. Also das ist, glaube ich, der Qualität und der Auswahl geschuldet.
Okay, weil es eben, aber es ist ja jetzt nicht das Schlechteste. Es ist wahrscheinlich Mittelmaß oder eher mittelmäßig. Und ich habe gelesen, dass es ein bisschen auch an diesem Punktesystem liegt. Also jedes Land darf ja 24 Punkte vergeben an ein anderes Land. Also 12 von der Jury und 12 vom Publikum. Korrigiere mich, wenn ich was Falsches erzähle.
Ein bisschen komplizierter, aber ähnlicher.
Und das heißt, und die vergeben ja dann ihre Punkte, gerade so der Sieger, da kriegt er dann irgendwie immer 12 oder was weiß ich oder 11 oder 10. So das also habe ich gelesen, so zumindest die Theorie, diejenigen, die so im Mittelfeld liegen, die eigentlich so 10, 11, 12, 12. Platz so wären, die gehen oft leer aus mit 0 Punkten, obwohl die Jury vielleicht oder auch das Publikum die durchaus in einem Mittelfeld sieht, also jetzt Lord of the Lost oder dass man sagt, ja, das ist für mich ein 10., 11., 12. Platz vielleicht, aber es sind einfach keine Punkte mehr übrig zu vergeben und deswegen landen die dann ganz hinten.
Ja, aber dann müsste ja bei den, wie viele Länder waren jetzt dabei? Wieder irgendwas um die 40 oder sowas? Ja. Also da müsste so in der statistischen gaußschen Normalverteilung irgendwie dann auch da mal was ankommen. Und es waren ja wirklich verschwindend wenige Punkte, die wir da bekommen haben. Und ich weiß es nicht, also es war letztes Jahr Malik Harris zum Beispiel, so ein Lied, das läuft ja auch gerne jetzt immer noch im Radio und da sind ja alle wahnsinnig stolz auch drauf, auch der NDR, der da federführend ist, die sagen, boah, wir haben ein tolles Lied ausgesucht, guck mal sogar die Radiosendung. Da spielen das. Aber so funktioniert eben ESC nicht. Da geht es nicht darum, dass das ein Radiolied ist, sondern das muss an dem Abend irgendwie zünden, das muss bei den Leuten ankommen, irgendwie auffallen. Und da haben wir jahrelang immer so Plattitüden geschickt, die hast du nach 2 Minuten auch direkt wieder vergessen, die stechen nicht heraus. Diesmal hat das ein bisschen herausgestochen, aber da sind andere Länder besser, wenn sie so Hardrock-Nummern schicken. Also deswegen, ja, das war es nicht.
Oder vielleicht Nicole nochmal schicken sollen mit ein bisschen Frieden. Hätte ja gepasst so in die Zeit, aber wäre wahrscheinlich auch nicht.
Gut, ja, aber ich habe auch schon gedacht, eigentlich so eine richtige Friedensbotschaft hätte vielleicht auch was bringen können, ne?
Tja. Ja. Das letzte Mal, dass wir gewonnen haben, das war Lena Meyer-Landrut, ne? Ja. Und das war 2010 und ich habe jetzt gelesen, warum Christian Wulff damals Bundespräsident geworden ist. Das hat nämlich mit Lena Meyer-Landrut zu tun. Da sind wir schon, wir haben ja auch Kulturtipps. Kleiner Lesetipp. Ich lese gerade Kai Diekmann, Ich war Bild. Ja, also der langjährige Chefredakteur. Ob man das jetzt unbedingt lesen muss, ja, weiß ich nicht, aber es ist zumindest ganz spannend, so als Zeitreise, so zwischen, wann ist denn der ist 2001 oder 2002, glaube ich, Chefredakteur geworden, war immerhin der längste oder lang gedienteste Chefredakteur ever. Also er hat 16 Jahre wohl gemacht, dieser Kai Diekmann, und hat jetzt ein Buch geschrieben darüber. Und der hat ja ein besonderes Verhältnis zu Christian Wulff. Der wurde ja mehr oder weniger durch die Bild-Zeitung gestürzt, durch diese Affäre damals. Was heißt Affäre? Es war eigentlich gar nicht schlimm, wurde ja aufgedeckt, dass er sich einen Kredit für den Kauf seines Einfamilienhauses in Hannover irgendwie hat geben. War es Hannover? Ich glaube ja. Hat geben lassen von einem Unternehmer. Und allerdings war dieser Kredit nicht von diesem Unternehmer direkt gekommen, sondern von der Frau, von der Unternehmergattin. Und es gab wohl eine Anfrage. Christian Wulff war eben damals noch Ministerpräsident in Niedersachsen, also es gab da wohl eine parlamentarische Anfrage, ob er irgendwelche geschäftlichen Kontakte hatte mit irgendwelchen Leuten, die ihm Geld gegeben hätten und so weiter. Und er hat das verneint im Parlament, ja, also hat offiziell gesagt, nein, ich habe keine geschäftlichen Kontakte und ich habe auch kein Geld von irgendjemandem bekommen, auch nicht als Darlehen oder so. Das entsprach prinzipiell der Wahrheit, aber was er eben verschwiegen hat bei dieser Anhörung war, dass er von der Frau dieses Unternehmers das Geld bekommen hat, um sein Haus zu kaufen. Und das hat die Bild-Zeitung aufgedröselt und so nach dem Motto, er hat zwar nicht die Unwahrheit gesagt, aber auch nicht die Wahrheit. Und das war der Auslöser, hat sich dann auch ziemlich unprofessionell verhalten als Bundespräsident damals schon, also auch mit seiner Pressestelle und so weiter. Das war alles nicht so doll und hat ja letzten Endes das Amt gekostet. Aber wie er ins Amt reingekommen ist, schreibt zumindest Kai Diekmann, wäre wohl ein ganz entscheidendes Bild gewesen, als Lena Meyer-Landrut als Siegerin vom Eurovision Song Contest. Wo hat sie gewonnen, Micha? Weißt du das?
In welchem warte mal.
Ist egal.
Ich glaube Oslo oder so. Ja, Oslo,
also,
glaube ich.
Also Oslo. Also jedenfalls kam sie an auf dem Flughafen in Hannover, glaube ich. Und er stand dort total repräsentativ als Ministerpräsident mit einem riesengroßen Strauß Blumen in der Hand. Und das war so ein schönes Bild. Und der Kai Diekmann sagt, dass der Christian Wolff immer schon, sah ja auch relativ gut aus oder sieht gut aus. Ja, ist ja wirklich sehr repräsentabel. Und er sagt, das war so die letzten Zweifler. Es ging damals so um den Kampf zwischen Gauck und Christian Wolff, wer dann wirklich tatsächlich nominiert wird. Und er sagt, das war so der letzte ausschlaggebende Effekt, dass Christian Wolff dort so toll aussah auf der Rollbahn beziehungsweise dort in diesem Flughafen, um Lena Meyer-Landrut zu begrüßen als frisch gebackene Eurovision Song Contest Gewinnerin. Das wäre sein Ticket ins Schloss Bellevue gewesen.
Da hat sie auf ihn abgestrahlt, ja?
Guck mal an, ja.
Da hat er auch wieder, da muss er sich auch wieder bedanken, nicht beim NDR, beim Norddeutschen Rundfunk, die seit Jahren ja den deutschen ESC-Beitrag immer schicken, sondern das war in dem Jahr ja Stefan Raab, ja. Die Kooperation, die es da mal gab mit ProSieben, und in dem Jahr war es dann eben auch mal erfolgreich, ne?
Genau. Mhm. Ja, nicht so sehr für den Bundespräsidenten, also für beide nicht, also in diesem Jahr, also der zurückgetreten ist, das war ja Horst Köhler, der ist ja zurückgetreten, weil er in irgendeinem Hubschrauber der Bundeswehr, ich glaube, er war auf dem Weg nach Afghanistan oder in Afghanistan unterwegs, hat er so sinngemäß gesagt, dass es selbstverständlich ist, wenn sich Deutschland oder die NATO oder überhaupt westliche Staaten an irgendwelchen Militäreinsätzen beteiligen, dass da selbstverständlich wirtschaftliche Interessen eine Rolle spielen. Das hat er so sinngemäß. Ich verkürze das jetzt, vereinfache das jetzt. Und das war ja ein Unding, dass ein Bundespräsident, ein amtierender Bundespräsident sagt, wir hätten wirtschaftliche Interessen, wenn wir irgendwo in den Krieg ziehen, sondern wir machen doch das nur aus moralischen Gründen, weil wir unsere Werte verbreiten möchten und schützen möchten und so weiter. Deswegen führen wir Krieg, wenn wir überhaupt Krieg führen. Das hat doch nichts mit wirtschaftlichen Interessen zu tun. Und das fiel ihm auf die Füße. Er wäre da sicher wieder rausgekommen, der Köhler. Aber er hat dann einfach keine Lust mehr. Hat gesagt, ich höre jetzt auf, hat dann hingeschmissen und deshalb brauchten wir neun, und da kam dann Christian Wolff.
Das interessant wirklich, man müsste jetzt mal diese ganzen Rücktritte, da kamen ja so ein paar in Reihe hintereinander. Ich glaube, kurz vorher war noch Karl Theodor zu Gutenberg, musste zurücktreten.
Aber nicht als Bundespräsident.
Nicht als Bundespräsident, nein. Aber so als Politiker. Und ich dachte ja. Jetzt gerade hier, der Köhler, der Wolff. Und das sind ja immer so Sachen, also da geht's ja meistens nicht um eine Geschichte, die völlig falsch und daneben war. Du hast ja eben auch gerade gesagt, beim Wolff, das war ja, naja, also vielleicht hätte man das auch noch überstehen können, aber es war so das Gesamtpaket immer, ne? Beim Köhler auch, da waren so zwei, drei Äußerungen vorher schon mal gewesen, die auch so für sich genommen auch nicht so schlimm waren. Und beim Wolff war das ja auch, dass der hatte ja immer dieses, na, irgendwie wollte der sah ja aus wie so ein Sparkassenvertreter, aber wollte anscheinend immer in dieser Glitzer-Glamour-Welt mit dabei sein. Dann hat er sich hier mal einladen lassen, da war er mal im Urlaub und da auf einer Yacht. Und das hat er dann nicht bezahlt. Und hier hat er angeblich was zurückbezahlt. Es war nur praktischer, das mit der Kreditkarte des Filmunternehmers zu machen und so weiter und so fort. Es waren so ganz viele Sachen, wo du dann immer wieder dachtest, das ist jetzt also beim dritten Mal glaube ich es jetzt auch nicht mehr. Ne?
Ja, es war natürlich eine ganz schön schmierige Kampagne, also so eine typische Bild-Zeitungsgeschichte, ja, also wirklich immer drauf und auch unter der Gürtellinie, aber er hat sich eben, ich sagte schon, ziemlich unprofessionell dann verhalten. Ne? Also er hat ja dann wirklich auf diesem Kai Diekmann dann zum Beispiel, damals dem Chefredakteur der Bild, auf die Mailbox gesprochen, hat ihm mehr oder weniger gedroht, hat gesagt, wenn das veröffentlicht wird, dann ist Krieg zwischen dem Bundespräsidialamt ist es, glaube ich, ne? Zwischen dem Bundespräsidialamt und dem Springer Verlag, dann ist Krieg und dann wird es nie wieder gut. Also der hat richtig Drohungen ausgesprochen, was natürlich mega unprofessionell war. Und das hat er wohl auch gegenüber anderen Journalisten gemacht. War dann einfach angefressen und hatte dann eben schon eine gewisse Hybris, die Hybris der Macht, so nach dem Motto, mir kann nichts passieren, ich bin ja der Bundespräsident, ich bin der Chef im Ring und ihr habt euch gefälligst nach mir zu richten. Weil wenn er einfach nur gesagt hätte, ja, ich habe da einen Kredit mal aufgenommen, weil ich hatte gerade nicht so viel Kohle und brauchte eben noch 500.000 Euro, dann hätte ihm das deutsche Volk sicherlich auch nicht übel genommen. Ne? Das sind ja ganz normale Sorgen von ganz normalen Menschen. Also der hat ja mit diesem Geld jetzt nichts Böses gemacht. Also der hat sich ja jetzt auch nicht schenken lassen und es ist ihm ja auch nicht nachgewiesen worden, dass er diesem Unternehmer, also von dessen Gattin er diesen Betrag bekommen hat, diesen Kreditbetrag, dass er dem irgendwelche Gefallen getan hätte als politischer Entscheidungsträger. Das wurde ja nie nachgewiesen. Das wäre ja auch strafbar gewesen. Mhm. Das konnte ihm nie nachgewiesen werden. Und im Nachhinein, um es jetzt abzuschließen, weil das ist ja nun so lange her, 2010, im Nachhinein hat man das alles nochmal sehr genau untersucht und alles nochmal Punkt für Punkt auseinanderklamüsert. Ihm hätte rein juristisch überhaupt nichts passieren können. Also er hätte rein juristisch gesehen im Amt des Bundespräsidenten bleiben können.
Ja, aber das
er hat eigentlich formal nichts falsch gemacht. Er hat sich einfach nur falsch, also kommunikativ völlig falsch verhalten.
Genau. Und ich wollte gerade noch sagen, ach guck mal, das ist jetzt auch interessant zu beobachten, wie geht man professionell mit solchen, ja, mit solchen Affären, mit solchen Krisen um, wie zum Beispiel jetzt gerade sie Robert Habeck ja an der Backe hat mit seinem Staatssekretär Greichen, der da die halbe Familie mit reingenommen hat in den Job. Kann ja auch sein, dass das wirklich die qualifiziertesten Leute zu dem Zeitpunkt waren. Das ist halt leider nicht nachzuvollziehen, vor allem wenn derjenige dann auch noch als Chef damit abstimmt und sagt, ja, ich will hier meinen Trauzeugen mit drin haben. Das ist ja natürlich alles sehr, sehr doof und dämlich. Und ich wollte noch sagen, guck mal, da muss man mal schauen, wie geht man jetzt heutzutage damit um? Und gerade eben kommt die Eilmeldung, Staatssekretär Greichen tritt zurück. Also siehst du da der aktuelle Klammerschluss wieder, was Skandale und Rücktritte angeht.
Deswegen immer offen sein, ja, immer rausplauzen, immer die Wahrheit sagen. Dann kann dir eigentlich als Staatssekretär oder eben als Politiker in einem hohen Amt nichts passieren.
Das weiß ich nicht.
Also wenn du es nicht wirklich falsch gemacht hast, aber dann kommuniziere. Wenn es irgendwelche Unklarheiten gibt, irgendwelche Unrundheiten, immer gleich kommunizieren.
Aber ich glaube auch, dass wenn du eh schon als krummer Hund bekannt bist und wenn das, weiß ich nicht, du bist jetzt nicht gerade Bundespräsident, da musst du natürlich, hat man ja eigentlich den Anspruch, das muss noch so eine moralische Institution sein, der Mensch, der das Amt verkörpert. Aber wenn du so CSU-Verkehrsminister bist, so ein Andreas Scheuer, der mit Quietscheentchen auftritt und so. Ich glaube, dann kannst du eine ganze Menge dir leisten. Da sagen alle, ja, ist eh dieser Hund. So, und dann ist man eher noch stolz drauf, dass der dich verarscht. Und dann halten die auch lange durch. Aber wenn du natürlich die Moralinstanz bist und auch so ein Robert Habeck zum Beispiel natürlich immer gesagt hat, wir machen das besser, wir machen das anders, ich kommuniziere anders, dann ist so eine Geschichte sehr gefährlich.
Ja. Und dann ist eben der Rubikon auch mal ganz schnell überschritten.
Ach, der Rubikon.
Um mit Christian Wulff zu sprechen.
Ja.
Das war ja der Schlüsselsatz, ja, den er diesem Kai Diekmann auf die Mailbox gesprochen hat. Der Rubikon ist überschritten. Das heißt, jetzt ist Krieg zwischen dem, wie ich schon sagte, Präsidialamt und Bundespräsidialamt und dem Springer Verlag.
Apropos.
Das alte berühmte Wort. Cäsar ist das, oder? Rubikon, Cäsar?
Der Rubikon, Cäsar? Ja, das war.
Cäsar hat den Rubikon überschritten. Was unüblich war, weil man als Imperator, also als Feldherr mit seinen Truppen eigentlich immer weit weg von Rom sein musste. Also die wussten schon, dass so eine Armee, oder wenn du ein paar Legionen befehligt hast, dass das schon eine potenzielle Gefahr für die Macht innehaben oder innehatten damals im alten Rom, dass das schon eine potenzielle Gefahr ist, wenn du da mit deinen 50.000 Soldaten einmarschierst. Und deswegen mussten die immer weit außerhalb der Stadt kampieren. Aber ich weiß gar nicht, der Rubikon, ich glaube, das ist der Fluss, der, glaube ich, die Grenze zu seiner, wie haben die damals, Kolonie oder wie haben die damals gesagt?
Provinz.
Bitte?
Provinz wahrscheinlich.
Zu seiner Provinz, glaube ich. Ne? Er war dann irgendwie dort Statthalter oder Provinzchef, Provinzpolitiker, weiß nicht. Also, und ich glaube, er hat dann gesagt, jetzt überschreite ich den Rubikon und marschiere in Italien ein mit meinen Truppen. Und damit hat er ja seine Macht begründet, Julius Cäsar.
Ein ganz kleiner Fluss übrigens, südlich von Ravenna.
Ah, okay.
Aber bei über Flüsse hinweg gehen. Man sagt ja auch über den Jordan gehen. Also jemand geht über den Jordan, heißt ja ins Totenreich reingehen. Ja. Ne? Und bei uns in der alten Heimat, also NRW, da sagt man auch, jemand ist über die Wupper gegangen. Ja. Kennt man das im Rest Deutschlands eigentlich auch? Sagt man das so? Also das heißt dann, der ist gestorben. Das hängt wohl damit zusammen, dass in Wuppertal der Stadtkern auf der einen Seite war und der Friedhof auf der anderen Seite. Und dann eben jemand über die Wupper gebracht wurde, um ihn zu beerdigen. Der ist über die Wupper gegangen.
Okay.
Aber sagt man das auch, über die Elbe gehen, über den Rhein gehen?
Über die Elbe gehen, man sagt, es ist viel Wasser, die Elbe runtergeflossen. Aber das trifft wahrscheinlich auf viele Flüsse zu, von denen man das so als Redewendung sagt. Nee, aber über die Elbe gehen sagt man nicht.
Aber sagt man an der Elbe dann auch, der ist über die Wupper gegangen?
Nee, das auch nicht. Nee, ist nicht wirklich. Aber weil du gerade Friedhof sagst, wir hatten einen tollen Besuch gestern. Und zwar gibt's eine junge Frau, die hat jetzt nicht gestikulieren. Ja, ich weiß, die haben wir erst nächste Woche im Radio. Wir haben die aufgezeichnet, aber sie war gestern da. Und zwar, die ist auf dem Friedhof groß geworden. Ja, also die ist als Friedhofskind aufgewachsen, weil die Eltern waren Friedhofsgärtner, meine ich, ne?
Wärter.
Ja, Friedhofswärter. Ja. Und weißt du, was sie jetzt macht?
Nee.
Die macht Lach-Yoga. Die macht Lachtraining. Ja, das ist so großartig. Ja. Was haben wir gelacht gestern, oder? Und wir haben ja so wichtige Dinge gelernt, wie zum Beispiel, dass du dein Gehirn verarschen kannst. Ja, also es gibt ja nun gerade in diesen Zeiten nicht so viel zu lachen. Wie ist es dieser Satz, wie war das, ein Lachen fällt oft leichter, es zu erklären, als zu erklären, warum man weint.
So ist es. Aha.
Ja. Und deswegen lachen. Und du kannst dein Gehirn verarschen, habe ich gestern gelernt, indem du wirklich die Mundwinkel hochziehst, ganz bewusst, ja? Mach mal bitte, ja? Ja, Mundwinkel hoch, grinsen. Und dann kommt die Information beim Gehirn an, ja, über diesen Muskel. der lacht. Und das Gehirn denkt dann wirklich, das ist dann der Impuls, der ausgeschickt wird. Es muss ja dann auch einen Grund haben, warum die Mundwinkel nach oben gehen, warum der lacht. Ja, also es gibt irgendwas Positives, was sich da gerade abspielt in meinem Wirt, also bei meinem Menschen, dessen Gehirn ich bin. Und was macht das Gehirn dann? Es schüttet Glückshormone aus. Ja, also du kannst wirklich Lachen erzwingen und es geht dir dann auch wirklich besser, weil das Gehirn denkt, ja, wenn der lacht, gibt es auch einen Grund dafür, deswegen schicke ich ihm jetzt Glück.
Ist lustig, ne? Weil eigentlich sonst das Gehirn ja, weil würde man denken, das Lachen auslöst. Es ist so ein bisschen wie dieser Witz mit den Meteorologen, die bei den Indianern gucken, ach guck mal, die Indianer sammeln Holz, es muss ein harter Winter werden und die Indianer sagen, wir sammeln so viel Holz, weil die Meteorologen sagen, es wird ein harter Winter. So, und so ist ja dann auch, das Gehirn sagt eigentlich normalerweise, lach mal, mach mal die Muskeln hoch und umgekehrt, wenn die Muskeln aber schon hochgehen, der Mund lächelt, sagt das Gehirn, oh, ist wohl lustig gerade.
Ist ja genau. Also beides geht.
Ja,
beides geht.
Ja, interessant.
Definitiv. Haben wir was gelernt. Lach-Yoga. Können wir dann nächste Woche noch ein bisschen vertiefen? Wir beschäftigen uns ja dann nächste Woche auch im Radio etwas ausführlicher damit.
Ja? Aber ich dachte, Lach-Yoga wäre schon wieder aus und alle machen jetzt dieses Ziegen-Yoga, wo man sich so eine Ziege auf den Rücken stellt.
Was für den?
Ziegen-Yoga.
Was? Ziegen-Yoga?
Wie, kennt ihr das nicht?
Nee, was ist denn das?
Ja, Ziegen-Yoga halt. Also, ihr müsst auch mal ein bisschen Instagram gucken und so weiter. Nee, da stellen sich Menschen, frag mich nicht, warum sie das tun. Die gehen da in den sterbenden Hirschen oder welche Position auch immer und stellen sich dabei eine Ziege auf den Rücken. Wie die Ziege das findet, weiß ich nicht. Auf jeden Fall bleiben die Ziegen darauf stehen. Und das ist wohl eine ganz tolle Art des Yogas.
Aha, okay. Das ist eine echte Ziege.
Nee, du kannst, wahlweise kann der André auch dich oben drauf. Nein, eine echte Ziege natürlich.
Aber wo kriegen die denn eine Ziege her?
Ja, das ist wahrscheinlich der Trick dabei, weswegen das so gut wirkt, weil man so wenige Ziegen findet. Ja.
Ziegen-Yoga, das ist ja spannend. Ich habe es letztens im Fitnessstudio erlebt.
Ziegen-Yoga?
Nicht Ziegen-Yoga. Das fand ich sehr witzig. Da hat also auch so, wir waren so zu zweit, zu dritt, also waren die auf einer Matte und haben da auch so irgendwelche Übungen, so Beine hoch und so handstandmäßig, und wir haben das so als Yoga-Übungen so ein bisschen gelebt. Und da ist jemandem tatsächlich einer entfleucht, ne, wie so bei einer Anstrengung, wie das eben so ist. Eine kleine Flatulenz. Mhm. Ja. Und da sagte jemand, der dort mit drumherum stand, so Fitnessstudio ist jetzt nicht so riesig groß, sagte geistesgegenwärtig, oh, das ist jetzt das Bild, das kennen wir alle, das ist eine Duftkerze. Hat mir sehr gefallen.
Sehr schön. Die Duftkerze. Du bist ja auch der Grund, warum es Frauenfitnessstudios gibt, ne? Das haben wir ja diese Woche herausgearbeitet.
Ja, ich habe ein...
Du bist der Spanner im Fitnessstudio.
Ein Feminismus-Shitstorm erlebt.
Ja, eine Debatte ausgelöst.
Und auch das.
Komm, erzähl es bitte nochmal.
Ich bin ja Fahrradfahrer. Ich bin ja auch Schirmherr einer Aktion der AOK Plus oder überhaupt der AOK bundesweit mit dem Rad zur Arbeit. Ja, das heißt, fleißig Kilometer sammeln, mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, kann man noch bis Ende August. Und wer das 20 Tage lang schafft bis Ende August, entweder alleine oder als Team, ja, so als Firma, wie auch immer, der tut natürlich erstmal sich was Gutes, natürlich, ja, Bewegung etc. Da tut der Umwelt was Gutes, spart Geld und so weiter und kriegt tolle Preise. Also wie auch immer, ich fahre halt in diesem Jahr etwas mehr Fahrrad als sonst und wollte das auch Anfang der Woche machen. Und dann kam aber das Wetter dazwischen, also es war zwar relativ warm, aber immer wieder so irgendwelche Regenschauer, also habe ich gedacht, lass das Rad mal lieber stehen, sonst wirst du nass und bin mit dem Auto ins Fitnessstudio gefahren. Und habe mir gedacht, jetzt machst du mal was das habe ich wirklich noch nie in meinem Leben gemacht, setze dich mal auf so ein Fahrradergometer dort im Fitnessstudio. Ja. Und das habe ich nun erzählt im Radio und habe beschrieben, dass diese Fahrradergometer dort in diesem Fitnessstudio halt so in der zweiten, dritten Reihe stehen und in der ersten Reihe, also unmittelbar davor, sind so diese ganzen Stepper, wo also natürlich die Frauen hingehen, ja,
schon allein, wie du guckst
Arschbeine,
dabei.
Arschbeine Po, ne, und dann sind die dort am Stepper und machen dort. Und da sitzt man dann eben so dahinter auf seinem Ergometer als Typ und denkt sich, fährst du mal noch 10 Minuten länger. Ja, ist ja gut für die Gesundheit und so, ne, bei dem Bild. So, mehr habe ich nicht erzählt.
Warst du jetzt eigentlich danach, also nachdem du das im Radio erzählt hast, warst du jetzt nochmal dort im Fitnessstudio?
Nee, war ich noch nicht.
Meinst du, dass du dann irgendwie so mit hochrotem Kopf dich dort peinlich berührt oder ist dir das nicht mal peinlich?
Aber ist das schon feministisch? Ist es schon feministisch?
Nee, eben ist das Gegenteil.
Nein, also genau das Gegenteil. Also ist es chauvinistisch. Ist es, oder geht sogar schon in die MeToo-Debatte rein, wenn ein argloser älterer Herr auf seinem Fahrradergometer sitzt und denkt sich, ach Mensch, das ist aber ganz nett. Ist das chauvinistisch?
Ich finde ja.
Ja? Dann möchtest du, dass Frauen hinter dir sitzen und dann auch öffentlich darüber reden und sagen,
ach, der hat aber einen schönen
Hintern. Sieht aber hübsch aus, oder dann natürlich das unter Umständen auch negativ bewerten.
Aber das gehört doch seit Jahrtausenden dazu. Das ist doch die Grundlage unserer Existenz auch als Spezies oder überhaupt die Existenz aller Säugetiere, zu denen wir ja gehören, dass man sich attraktiv findet, dass man sagt, oh, das löst jetzt gewisse Reflexe ausgelöst. Das ist doch was Positives, das ist doch was Tolles, das ist doch was Wichtiges. Stellt euch mal vor, in welcher Welt wir leben würden, wenn keine Frau mehr sagen würde, oh, der Typ hat aber einen Knackarsch. Oder kein Mann mehr sagen würde, Mensch, die hat doch eine tolle Bikini-Figur. Das wäre doch eine armselige Welt, wenn das nicht mehr möglich wäre. Und genau darauf läuft es ja hinaus, ja, dass dann die Feministinnen kommen und sagen, wie kann der im Radio über schöne Frauenärsche reden? Aber es ist doch, eine Tatsache, das ist was Schönes, ist was Positives, was positiv besetzt ist im weitesten Sinne.
Naja, ich glaube, das ist jetzt zugespitzt. Ich glaube, also Frauen regen sich ja nicht darüber auf, wenn du sagst, dass irgendein Frauenhintern schön ist. Ja. Aber wenn ich dann so dort sitze und glotze und das hat ein Geschmäckle. Das kommt immer auf das Wie an, glaube ich.
Ja. Ich habe es ja versucht, sympathisch zu machen. Ich habe ja gesagt, dass man dann eben gerne auch 10 Minuten länger auf dem Rad sitzen bleibt. Mehr habe ich ja nicht gesagt.
Okay. Das Männergehirn funktioniert ja dann so, dass man, also entweder wird das Lächeln ausgelöst oder aber, dass der Mann dann noch schneller in die Pedale tritt, weil er das Gefühl hat, er könnte dann vielleicht rankommen.
Ja, genau, könnte dem näher kommen, richtig, ja.
Stimmt.
Die haben sich was dabei gedacht.
Das machen die extra.
Ja, das kann auch gut sein.
Aber es ist du warst jetzt noch nicht wieder im Fitnessstudio da. Vielleicht ist es aber auch eine schöne Möglichkeit, um einfach aus diesem Dreijahresvertrag rauszukommen, wenn man solche Sachen im Radio erzählt.
Vielleicht sind aber jetzt auch diese Ergometer alle komplett ausgebucht, weil jetzt alle diesen Tipp quasi aufgenommen haben und sich gesagt haben, da setze ich mich jetzt mal hin und gucke mal, was vorne passiert.
Ich mache das auch nur, also mit dem Fitnessstudio, ich bin ehrlich gesagt jetzt nicht so der große Freund von Fitnessstudio, weil alles, was fit macht, kann man eigentlich auch ohne irgendwelche Geräte machen und ohne irgendwelche Gewichte. Das ist jetzt nur so, ich muss mich ein bisschen beeilen, weil wir haben im Radio jetzt wieder eine tolle Aktion. Wir gehen wieder an die Schulen und machen dort halt Aushilfslehre, kennen ja alle die Situation mit den Lehrern, Lehrermangel und so weiter und so fort. Und wir sind ja das Radio von hier, von nebenan, und Christine wird dann als Unterrichtslehrerin Vertretungsstunden geben. Sachunterricht, Sachkunde. Und meine Wenigkeit wird sich dann als Sportlehrer dort versuchen. Da muss man natürlich als Sportlehrer ein bisschen fit sein. Ja? Und ich habe es ein bisschen vernachlässigt, gebe ich zu, so im letzten halben Jahr, Corona und ewig. Ich habe das ja lange mit mir rumgeschleppt, sodass ich das Gefühl hatte, so Dauerhusten zu haben. Und bin auch in relativ kurzen Abständen nach Corona, nachdem ich es hatte, auch immer wieder, habe ich mich erkältet. Also die Intervalle waren viel kürzer als vor Corona. Aber jetzt geht's seit einiger Zeit wieder. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt muss das mal alles wieder ein bisschen nachholen. Um dann eben auch als Sportlehrer glaubhaft zu sein. Und deswegen das Fitnessstudio. Wollte ich hier nur noch mal ganz kurz zu meiner Entschuldigung sagen, weil eigentlich kann man es alles draußen machen, oder?
Also da finde ich dich sehr glaubwürdig, weil diese Sprüche, die kenne ich zumindest aus meiner Schulzeit. Doch ich glaube, ich hatte immer die Hoffnung, an den Schulen hat sich viel getan seitdem, aber vielleicht kann man diese Shovi-Macho-Sprüche auch heute noch mal anbringen.
Was war jetzt Shovi Macho? Ach, wegen der schönen. Nein, nochmal. Also ich kenne auch Frauen, die das toll finden, wenn man ihnen sagt, du hast einen schönen Hintern. Also das ist, und ich finde das wichtig. Und das hat man ja auch in dieser MeToo-Debatte öfter gehört, dass sich auch Frauen dann durchaus zu Wort gemeldet haben und gesagt haben, also wenn es dahin führt, dass Männer Frauen keine Komplimente mehr machen dürfen.
Nein, das ist falsch.
Und das Männer keine charmanten Gentlemen mehr sein dürfen. Na, aber diese Stimme habe ich gehört. Dann ist es wirklich traurig. Dann ist es um unsere Gesellschaft traurig bestellt, wenn jemand sagt, Mensch, du hast aber eine tolle Figur und da fahre ich gerne hinter dir mal 10 Minuten länger Fahrrad. Das ist doch nicht schlimm. Und ich habe das vor 10 Jahren im Übrigen auch schon gesagt.
Ja, aber das kommt, das kommt, glaube ich, auch immer auf das Verhältnis an. Also wenn du das deiner Frau sagst oder keine Ahnung, wenn du das Menschen sagst, die du näher kennst, geht ja nicht darum, dass man als Frau keine Komplimente haben möchte. Natürlich möchte man das, aber da geht es ja um andere Situationen.
Ja,
und also es gibt durchaus Situationen, wo wenn ein Mann zu einer Frau sagt, du hast aber jetzt einen knackigen Hintern, wo das unpassend ist.
Ja, definitiv.
Wenn man das im privaten Umfeld macht, dann ist das natürlich, ist das toll und natürlich wollen wir alle Komplimente haben, selbstverständlich. Hat aber dann mit MeToo nichts zu tun. Bei MeToo geht's ja um Ausnutzen von Machtverhältnissen. Das ist ein Unterschied.
Ja.
Also in meinen Augen zumindest.
Ja, richtig, das stimmt. Ja. Richtig, genau. Aber es wurde dann eben stellenweise auch übertrieben. Also das ist zumindest mein Eindruck.
Ja, das ist ja mit allem so. Ja. Aber trotzdem ist es eine wichtige Debatte, die angestoßen werden muss, weil es eben auch ganz viele Mädchen gibt, die sich dagegen nicht wehren können und dass es dann natürlich manchmal seltsame Blüten treibt und dorthin getrieben wird, dass man jetzt sagt, man kann der Frau nicht mehr sagen, dass sie, keine Ahnung, einen hübschen Hintern oder hübsche Brüste hat. Natürlich darf man das sagen. Aber wenn das zum Beispiel ein Chef einer Praktikantin sagt, dann ist es nicht in Ordnung und dann muss das auch angeprangert werden.
Ja,
oder wenn es in dem Tonfall ist, boah, hat die Holz vor der Hütte. Und dann anschließend, wird man ja wohl mal sagen dürfen. Dann wird es auch wieder ein bisschen schwierig. Ne?
Das stimmt.
Ja. Wenn man aber sagt, Entschuldigung, darf ich mal sagen, Sie sehen heute wahnsinnig gut aus. Das ist was anderes. Ne?
Ja. Okay, sehr schön. Dann haben wir doch einen Konsens.
Ich höre das alles so selten.
Soll ich dir jetzt was mit Holz vor der Hütte sagen oder was möchtest du hören?
Das wäre ja auch wirklich gelogen, Micha.
Ach bitte.
Weißt du, und vor allen Dingen der Micha Klein, der war ja jetzt ganz, ganz still, hast gemerkt, schon wieder so ein bisschen, mit diesem Shovi will ich mich eigentlich gar nicht weiter unterhalten. Der macht Podcasts über Pimmel.
Was?
Ja, das möchte ich über Pimmel-Podcast habe ich gehört. Was? Übrigens, Chapeau, Respekt, Micha, hat mich sehr amüsiert und hat mir viel, viel Erkenntnisgewinn gebracht. Micha Klein beschäftigt sich, ich glaube, es waren 13 Minuten und 50 Sekunden mit dem kleinen Napoleon, mit dem kleinen Napoleon. Ja, wisst ihr, wirft mir hier vor, wenn ich mal sage, ja, ich gucke auf die Hintern beim Fahrradfahren, und er 14 Minuten Pimmel-Podcast zum kleinen Napoleon.
Aber für die Wissenschaft. Es ist rein der Historiker in mir, der da rauskommt und der mal nachmessen wollte.
Ja. Ich habe es jetzt nicht gehört. Was hat der Napoleon wirklich einen kleinen das, oder einen verhältnismäßig großen für seine Körpergröße?
Das weiß man nicht, aber das Lustige ist, dass Napoleons Penis tatsächlich, ich sage übrigens kein einziges Wort mit Pimmel in diesen 13 Minuten.
Bitte.
Nein, natürlich nicht. Es ist der Napope. Napoleons Penis, der Napope. So, und tatsächlich ist der bis heute erhalten. Also den hat damals irgendwie bei der Autopsie jemand bei seinem geschafft, nämlich sein Beichtvater.
Der
Beichtvater, ausgerechnet, wirklich. Ja, und dann hat er eine richtig...
Die letzten Worte von Napoleon, me too.
Schnipp.
Beichtvater lehnte sich über ihn, me too.
Oder er sagte einfach nur, aua. Nee, aber ich glaube, er war schon tot, man weiß es nicht. Ja, und das kleine Stück ist halt wirklich durch die Welt gereist und es hat wirklich jahrelang, also es wurde zwischendurch ausgestellt und dann haben sie alle drüber lustig gemacht und dann hat es jahrelang ein Urologe hat es aufgekauft und hat es einfach in eine Kiste unter sein Bett gepackt, damit die Welt sich nicht mehr drüber lustig machen kann. Lustig, oder?
irre, ja.
Aber da bleibt doch gar nicht, ich meine, so ein, was ist denn, ein, warte mal, was ist also, so ein Penis ist doch ein Muss, nee, was ist denn das, bleibt da überhaupt irgendwas übrig?
Es ist Haut und Schwellkörper und wenn da das Blut raus ist, ist nicht mehr so viel und der muss wohl wirklich sehr, sehr klein sein und also jetzt natürlich, aber es lässt keine Rückschlüsse darauf zurück, ich habe ja recherchiert, wie groß er denn wirklich gewesen ist. Und übrigens, dabei da auch noch, Napoleon heißt ja auch immer, der wäre so klein gewesen, das ist aber wahrscheinlich auch alles eine Legende, wahrscheinlich von den Engländern, die ja seine Feinde damals waren, weil die einfach die französische Maßeinheit Fuß in die englische übertragen haben und damit ist der 10 Zentimeter ungefähr kleiner geworden in den Angaben und damit kleiner als der Durchschnitt. Eigentlich wäre er nach dem französischen Maß aber größer als der Durchschnitt. Also wahrscheinlich auch alles eine Fake-Meldung.
Aber schon deutlich unter 1,70, weil die haben doch irgendwie Röcke, hieß ja damals Waffenrock und so. Das hat man ja, das weiß man ja. Also man hat ja noch seine Sachen, also zumindest ein Teil davon,
ja,
die er anhatte. Also weiß man ja in etwa die Konfektionsgröße und daraus kann man ja schließen, wie klein oder groß der war.
Ja, aber nach dem französischen Maß ist er wahrscheinlich dann 1,68 Meter gewesen und das ist für die damalige Zeit sogar überdurchschnittlich groß.
Guck an. Ja, die war nicht so gut. Aber Goethe habe ich letztens gelesen, 1,69 auch nur.
Mhm. Okay. Und auch damit war der wahrscheinlich schon groß, genau.
Was? Oh. Was sagst du?
Damit war Goethe wahrscheinlich auch schon groß.
Ja. Was ist Größe ist relativ?
Größe ist immer relativ.
Ja, natürlich.
Ja, ne? Ist ja, ja immer.
Na klar, ja. Jetzt könnte ich einen Spruch loslassen, den wir in der Schule. Also das, aber das spare ich mir jetzt.
Es kommt
also,
auf die Technik an, oder welche war das?
Genau.
Oh, ja. Oh, Jungs. Ich weiß schon, Größe ist nicht wichtig, ne? Ja, das redet ihr euch immer ein.
Aber nochmal, Micha, was hast du noch? Also den Napoleon-Penis habe ich gehört. Was hast du noch so im Angebot?
Ach, es gibt so viele schöne kleine Geschichten, die mir immer so zwischen die Füße fallen. Also zum Beispiel, was ich auch überhaupt nicht wusste, dass es zur Zeit der Jahrhundertwende in den USA so regelrechte Volksfeste gab, wo man einfach zwei Lokomotiven aufeinander hat knallen lassen.
Also, das gefällt mir.
Und das hing wohl damit zusammen, dass die Leute total fasziniert waren. Ich meine, so wie wir ja heute auch auf der Autobahn immer noch langsamer fahren, um zu gucken, was ist denn da drüben Schlimmes an Unfall passiert, dass die Leute total fasziniert waren von diesen riesen Zugunglücken, die es häufiger gab, weil die Technik war ja noch nicht ganz so eingefahren wie heutzutage. Und da kamen die dann auf die Idee, wir machen das jetzt als Spektakel. Und dann unter anderem ein Mann hat das gemacht, um seine Bahngesellschaft wieder nach vorne zu bringen, die nämlich eigentlich auch schon knapp vor der Pleite stand. Und die haben dafür in der Prärie von Texas eine richtige kleine Stadt aufgebaut. Die war sogar wahrscheinlich die größte oder zweitgrößte Stadt Texas dann für ein paar Stunden. Und nur, da kamen 40.000, vielleicht sogar 50.000 Leute, nur um zu gucken, wie zwei Lokomotiven ineinander prallen. Und es gab dann sogar, es ging nämlich völlig schief, es gab Tote und Verletzte. Was aber interessanterweise, sind wir wieder bei den Skandalen und Rücktritten, wie wir sie eben hatten, was keine Konsequenzen hatte, sondern die Leute haben hinter die Tickets gekauft wie wild und waren völlig begeistert davon. Die Zeitungen haben darüber geschrieben, was für ein tolles Event das doch gewesen wäre. Und da sind Menschen gestorben.
Ich habe, weil du Zugunglück sagst, wir haben gelesen in dem Buch, ich glaube, da hatten wir letzte Woche drüber gesprochen, über Manfred Krug, seine Tagebücher 98, 99, ich bin zu zart für diese Welt, also der zweite Teil. Und da hat er geschrieben, ich weiß nicht, ich glaube, es war 99, dieses Zugunglück in Enschede. Könnt ihr euch erinnern?
Ja.
Dieser ICE, der da mit voller Geschwindigkeit irgendwie entgleist ist und gegen einen Brückenpfeiler knallte, auch mit 100 Toten und so. Und der Papa, der uralte Papa von Manfred Krug, der war damals schon bettlägerig und so weiter, der war Stahlarbeiter eigentlich, der Papa, also in seinem früheren Leben. Und der hat das gesehen und der hat auf den Punkt gesagt, dass das mit diesen Stahllegierungen gar nicht funktionieren kann, die dort in diesen Rädern verbauen, zwei verschiedene Legierungen, zwei unterschiedliche Sorten Stahl. Da wussten die noch gar nichts recht über die Ursache. Das wurde dann wochenlang untersucht und man kam dann tatsächlich zu dem Ergebnis, wo der Papa von Manfred Krug spontan so bettlägerig gesagt hat, das ist das und das und das, dieser Stahl, diese beiden Stahlsorten vertragen sich nicht und trotzdem haben sie das eingebaut, obwohl sie wussten, dass da früher oder später was passiert. Fand ich total erstaunlich. Aber, genauso erstaunlich, wie es fand, dass Manfred Krug auch 99 Irgendwo, der ist ja ständig irgendwie zwischen Berlin, seinem Wohnort, und Hamburg oder München hin und her geflogen, so Tatort drehen und Musik machen und was weiß ich. Also der ist viel geflogen innerdeutsch und ab und zu hat ihn eben auch mal ein Pilot, ne, so Promi gebeten, komm doch mal mit vor, können wir ein bisschen plaudern und ist ja für dich vielleicht schöner, hier mal mit dem Kopf zu sitzen. Das hat der Manfred Krug das eine oder andere Mal auch gerne angenommen. Und da hat er wirklich mal eine Stunde lang mit dem Piloten auf der Reise zwischen Hamburg und Berlin über die Möglichkeit gesprochen, dass ein Pilot einfach mal durchknallt, dass der einfach so extreme psychische Probleme hat und Depressionen hat, dass der den Flieger mitsamt 300 Leuten hinten drin einfach irgendwo abstürzen lässt. Mhm. Also 99 haben die darüber gesprochen, schreibt er in seinem Tagebuch. Habe ich auch so gedacht, oh, um Gottes Willen. Und 15 Jahre später ist das tatsächlich passiert.
Ja, Wahnsinn. Ja, schlimm.
Ja. Schlimm. Ja, wie sie, ach so, über den Penis von Napoleon sind wir draufgekommen.
Ja, so.
Ja, interessant. Wie heißt denn der Podcast, Micha? Wir machen jetzt mal ein bisschen Werbung für den Wettbewerb.
Ich wollte gerade sagen, für die Konkurrenz. Nein. Für die Konkurrenz. Genau. Bleibt ja alles im Hause. Ich habe es kleine besondere Vorkommnisse genannt, weil es ja eben so kleine Geschichten sind, die man vielleicht irgendwie dort doch noch nie mitbekommen hat, aber die so irgendwie so doch ein bisschen erzählenswert sind.
Spannend. Also jetzt haben wir den Penis, jetzt hatten wir die Züge. Komm, einen haben wir noch.
Noch einen kleinen. Großartig finde ich auch die Geschichte von dem Typen, der zur Jahrhundertwende sich überlegt hat, den Eiffelturm zu verkaufen. Also sprich, da stand das Ding ja in Paris rum. Zuerst fanden die Franzosen das ja gar nicht so toll, fanden es relativ hässlich und wollten den schnell wieder loswerden. War ja zur Weltausstellung aufgebaut worden. Und da gab's einen Mann, ein Deutscher sogar, der kam dann auf die Idee, ich biete den mal an, hat mehrere Schrotthändler angeschrieben und hat einem tatsächlich den verkauft, damit er ihn dann verschrotten solle. Und der hat auch dafür wohl wahrscheinlich so ungefähr 1 Million nach heutigem Maßstab bezahlt und hat sich dann anschließend gewundert, dass er nicht ran durfte, um ihn abzubauen. Und der war so peinlich berührt, dieser Schrottländer, dass er darauf reingefallen ist, dass der Typ, Viktor Lustig heißt er, der Betrüger, dass der
Viktor Lustig.
Viktor Lustig auch noch, ja.
Der hätte auch Lachyoga machen können.
Wahrscheinlich ja. Und der hat das anschließend, weil der ist dann aus Paris geflohen, saß in Wien und wartete, ob das jetzt irgendwann aufploppt in den Tageszeitungen. Und es hat keiner das angezeigt, es gab keinen Skandal und er ist einfach wieder nach Paris gereist und hat nochmal ein zweites Mal versucht, den wieder zu verkaufen, den Eiffelturm.
Sehr schön, sehr schön. Interessant. Die Geschichte des Eiffelturms finde ich auch, hatten wir die schon mal erzählt? Gustave Eiffel, das war ja sein Projekt, ja, und hat gesagt, ich möchte das jetzt hier unbedingt machen für die Weltausstellung damals. Hat sich hoffnungslos verschuldet mit diesem Ding und verkalkuliert, weil es dann doch alles viel aufwendiger war als gedacht und hatte parallel, hat ja in Stahl gemacht, ja, war ja ein Stahlwerker eigentlich und hatte parallel einen Auftrag bekommen in Panama, nämlich dort die Schleusen für den Panama-Kanal zu bauen. Mhm. Und hat, weil das nun ein Regierungsauftrag war dort in Panama, weiß gar nicht, waren die Briten dort noch? Aber ist egal, jetzt jedenfalls gab es da wohl üppige Vorschüsse für den Bau dieser Schleusen im Panama-Kanal. Und die hat er genommen, die Vorschüsse, um den Eiffelturm weiterzubauen. Das hätte auch richtig in die Hose gehen können, weil er natürlich dann das Geld nicht hatte, um die Schleusen zu bauen. Ja. Und so hat er den Eiffelturm fertigstellen können. Ja, das Ding stand dann. Und eigentlich war Gustav Eiffel zu diesem Zeitpunkt pleite, hat aber was Cleveres gemacht. Er hat sich die Vermarktungsrechte einräumen lassen, wo eigentlich alle gesagt haben, ja, das interessiert doch keinen, ja, Eiffelturm, was soll das, ja. Und hat dann Eintritt verlangt. Das Ding wurde eröffnet, 1899, helft mir, 98, 99.
Ja, irgendwann 96, glaube ich.
Oder 96, genau, wurde der eröffnet. Und die Massen kamen und strömten auf diesen Eiffelturm. Also nicht wirklich zu erwarten. Und der ist schweinereich geworden. Einfach nur über die Vermarktung des Eiffelturms und über die Eintrittsgelder hat er richtig fett Kohle verdient, dieser Gustav Eiffel. Und war ein angesehener Mann. Ja, und der Rest ist Geschichte. Du hast ja gerade gesagt, sollte ja dann eigentlich nach der Weltausstellung wieder abgebaut werden. Aber kam ja dann anders.
Es war 1889, ich muss jetzt mich gerade, weil ich ja gerade es auch alles gelesen habe, es war nämlich zum 100-Jahr-Feier der Französischen Revolution, deswegen auch 89 die Weltausstellung 100 Jahre Revolution und der hat wohl, also er hat ja dann auch noch eine Aktiengesellschaft gegründet und so weiter, um das zu finanzieren und das Geld, alle haben ja gedacht, wie du schon sagtest, der ist jetzt pleite, das wird nie was, keiner will diesen Turm haben, der hat wohl nach einem Jahr schon das Geld wieder eingespielt gehabt.
Genau.
Wahnsinn, ne?
Ja. So kann es gehen im Leben. Jo. Christine hat Küken.
Ach!
Was?
Ja, Christine hat noch.
Oh. Also, kommst du jetzt auf die? Ich häng noch am Eiffelturm. Und unterm Eiffelturm kein Eis essen.
Wie kein Eis
essen? Ich war vor 3 Wochen in Paris und wir standen unterm Eiffelturm und du musst ja ewig warten, bis du da hoch kannst. Natürlich wieder blöd gewesen, online nicht vorher Tickets gekauft. Also das heißt, sich schön dort dumm angestellt. Und dann war da so ein Eisstand und dann kam die Sonne raus und ein Magnum Eis 8,50 €. Oh. Und aber nicht diese normale Größe, sondern diese kleinen, die es bei uns hier so im 10er-Pack gibt.
Ernsthaft?
Ja, 8,50 € und dann kriegst du dort so einen Eiszwerg.
Ja, aber in Paris isst man doch Eis nur bei Bertillon. Das ist doch die der Eiskönig von Paris mit seinen, hauptsächlich hat er die Filialen auf den beiden Inseln und auch ein bisschen verteilt noch in der Stadt. Und es ist zwar teuer, also Deutschland ist sowieso das Land, wo das Eis am billigsten ist, auch im Vergleich zu Italien und Co. Aber wenn in Paris, dann muss man zu Bertillon gehen.
Okay, aber Eis kann man ja auch überall essen, aber nicht unterm Eiffelturm, weil da sprengt es den Rahmen. Also ich war völlig geschockt. 8,50 € für ein Baby-Magnum.
Ja.
Verrückt.
Wo sind wir jetzt mit der Inflation? Bei 7,8 oder so, ja? Also es hört nicht auf, es reißt nicht ab. Ich habe jetzt gelesen, was Venezuela, irgendein lateinamerikanisches Land, haben die jetzt, oder Argentinien, glaube ich, haben die jetzt Zinsen, also die Banken verlangen dort jetzt Zinsen in Höhe von 97% Zinsen,
oh Gott,
weil die eben hoffen, mit diesen extrem hohen Zinsen die Inflation ein bisschen einzudämmen.
Ach,
97%, wenn du dort einen Kredit nimmst.
Wahnsinn.
Naja. So, Küken, du hast Küken.
Jetzt, wir sind schon wieder,
aber noch ein Wort über die Küken. Sind geschlüpft?
Ja, na klar, also 4 Stück sind schon geschlüpft, hängt auch mit unserer Schulstunde zusammen, was der André vorhin gesagt hat, weil der André macht ja Sport, ich mache Sachunterricht und habe mir überlegt, ich mache so eine Hühnerstunde, bisschen Küken, ne, wie wird aus dem Ei ein Küken und ein Huhn und was war zuerst da, das Ei oder das Huhn und
ach, muss man achten. Das klärst du jetzt mal?
Und so weiter. Das lasse ich die Kinder klären. Und da dachte ich mir, drüber reden ist ja das eine, aber so ein echtes Huhn mal mit ins Klassenzimmer bringen, das ist vielleicht eine schöne Idee. Und so ein paar kleine Küken gehen ja immer. Und dann habe ich jetzt mal mein Huhn, also eins der Hühner, Küken ausbrüten lassen.
Oh,
und das sind 2 schwarze, ein rotbraunes, die sind ja zauberhaft, und ein gelbes. Und 3 Eier sind noch zu, mal gucken, ob da noch was kommt.
Okay.
Ach, wie schön.
Eier, da muss ich nochmal nachfragen, Napoleon, das beschränkt sich aber wirklich nur auf das Stück, ja? Also
nach allem, was ich recherchieren andere ist nicht dabei.
Das andere ist nicht dabei, gut. Mhm. Kam ich jetzt nur wegen der Eierchen drauf.
Das kam wohl, die Hoden kamen in den Boden, also bei der Beerdigung anscheinend, ja.
So, naja, dann kommen wir jetzt mal. Wir hätten noch so viel zu besprechen. Mensch, so viel Absturz, weil wir mit der Bild-Zeitung angefangen haben. Die Bild-Zeitung hat so schön getitelt zu den Grünen, zu der Wahl in Bremen, Absturz in den Heizungskeller.
Ach du.
Das hat mir so gefallen.
Ja. Das war ein guter Titel, ja.
Absturz in den Heizungskeller. Ja, dann Erdogan hat die Wahl in der Türkei doch gewonnen. Ja, geht jetzt in die Stichwahl. Viele haben gesagt, es wird nichts mehr mit dem und die Türken haben keine Lust mehr auf Erdogan. Jetzt kam es doch anders. Müssen wir gucken, was die Stichwahl bringt.
Ja, das wird aufregend werden da drüben.
Das ist ja aufregend. Was sonst noch? Ja, Prüfungen gehen los jetzt langsam. Ach komm, wir machen jetzt mal unsere Frage. Wir sind ja schon wieder bei 45 Minuten, sehe ich.
Wir machen jetzt mündliche Prüfung.
Mündliche Prüfung. Christine stellt ja eine Frage, vielleicht für alle Neupodder. Nochmal hier Informationen. Christine hat eine Frage. Wer diese Frage, also Micha oder ich, falsch an Micha und mich, falsch beantwortet von uns beiden, der muss einen gespielten Witz kredenzen. Ich sage gleich, dass sich Ariane nicht gemeldet hat.
Ja.
Unsere Elefanten-Mause-Witze-Expertin, die mir immer Witze schickt. Das heißt, ich bin ehrlich gesagt auf den Witz heute nicht vorbereitet.
Okay.
Ja, ich sag's gleich. Also muss ich die Frage unbedingt richtig beantworten.
Oh Gott, das machst du doch sowieso immer. Ich bin doch der Depp, der immer falsch liegt.
Ja. Diesmal könnte, mal gucken. Also diesmal geht's um Wein.
Aha.
Trinkt ihr gerne Wein?
Ja, doch.
Ja? Rotwein, Weißwein?
Ich habe festgestellt mit zunehmender Pubertät, dass ich Weißwein nicht mehr vertrage. Ich liege dann nachts immer wach.
Du liegst wach nach Weißwein?
Ja, total. Also man kriegt das ja beim ersten Mal nicht raus. Man muss ja 3-4 Mal oder auch 20 Mal ausprobieren. Und dann habe auch ich gerafft, nee, es liegt am Weißwein. Rotwein ist super, Weißwein bin ich wach.
Okay.
Deswegen fange ich jetzt morgens früh schon an, damit ich gut durch den Tag komme.
Dass du wach bleibst, genau. Bei mir ist es saisonal. Winter eher Rotwein.
Okay.
Und jetzt, wo es wärmer wird, eher Weißwein, ja, das ist bekömmlicher, finde ich.
Bei mir ist kalte Muschi.
Och bitte,
das ist der richtig, genau.
Das ist der totale Frevel. Jeder Weinliebhaber dreht sich jetzt im Grabe um. Mein Gott.
Ach, papalapap. Kalte Muschi ist Rotwein mit Cola gemischt. Ja. Super lecker.
Und heißt doch offiziell so, kann man kaufen als
richtig kalte Muschi. Zu kaufen, heißt glaube ich bei den Griechen heißt es glaube ich Korea.
Korea. Ja.
Stimmt, also hat er mal gesagt, der Grieche. Ist nicht so ungewöhnlich. Rotwein-Cola, ich stehe da total drauf. Also ich bin eher so das Weinschwein. Insofern habe ich einen neuen Begriff aus dem Weinjargon gelernt. Vielleicht kennt ihr den ja. Mal gucken. Also, wird ein Rotwein langsam auf Zimmertemperatur erwärmt, so wird er aviniert, chambriert oder barrikiert.
Chambriert.
Ja, genau.
Wie jetzt? Das war meine Antwort. Ja, denkst du auch, ja?
Ja, Chambre ist ja das Zimmer, also auf Zimmertemperatur. Avenir ist die Zukunft. Alles sehr französisch. Und das Barrikierte sind die Fässer. Ach, endlich. Weißt du, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass diese 3 Jahre Französischunterricht, dass die sich doch mal ausgezahlt haben. Mist.
Und trotzdem bist du als Verlierer durchs Ziel
gegangen. Ja, richtig. Aber das ist Charakter. Da bin ich jetzt aber der Gewinner der Herzen. Also zumindest meines Herzens, weil ich so bescheiden bin, weil ich nicht sofort damit rauspreschen wollte.
Da gibt's doch diesen schönen Witz, den wir uns als Kinder schon, weil wir vorhin in der Schule waren, und Chauvis und so weiter und so fort, hat jetzt aber mit Chauvinismus nichts zu tun, sondern mit deinen Französischkenntnissen. Da kommt doch irgendwie in Dresden, noch vor der Wende, kommt doch irgendwie ein Japaner auf zwei Polizisten zu und fragt die irgendwie nach dem Weg, was weiß ich, zur Frauenkirche. Ach nee, die gab's ja zu DDR-Zeiten, also als Ruine gab's viel. Gut, also der fragt nach der Ruine der Frauenkirche, ne? Kann aber kein Deutsch, der Japaner, und fragt also erstmal natürlich in Japanisch und dann in Chinesisch und dann in Englisch und dann in Französisch und dann in Russisch, und die Polizisten wissen einfach nicht, was der von denen will. Ja, und dann geht er halt unverrichteter Dinge, völlig verzweifelt, der arme Tourist. Und da sagt der eine Polizist zum anderen: Mensch, der konnte aber viel Sprachen, ne? Und da antwortet der andere: Und? Was hat's ihm genützt?
Ja, ist so.
Was nutzt dir dein Französisch, wenn ich chambriere wie so ein Weltmeister?
Ich dachte, ich kann dir hier was zuspielen, Micha.
Da merkst du, ich bin so ein treuer, netter Schluff, wo ich dann denke, ach nee, platz da mal nicht direkt mit raus, lass es mal. André hat sowieso keinen Witz. Ich habe aber einen Schulwitz. Also
jetzt, du hast einen Schulwitz.
Der passt jetzt gerade extra wirklich sehr gut. So, warte mal, was machen wir? Ich bin die Lehrerin. So, und Chris.
Es sind ja gerade Prüfungen, weiß gar nicht, ist das bundesweit Prüfung oder ist das jetzt erstmal nur, es ist bundesweit schon, 10. Klassen jetzt, Realschule.
Ja.
Hauptschule Prüfung. Musst du mal pullern, Christine? Möchtest du mal kurz? Wir überbrücken soweit, bevor der Witz losgeht. Es sind ja gerade Prüfungen. Und ich stelle mir jedes Mal wieder die Frage, wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, was da auf die Kinder zukommt oder auf die großen Kinder zukommt, ist das noch zeitgemäß? Ist es wirklich noch zeitgemäß, die dann 4 Stunden lang aus allen Themengebieten der, glaube ich, 5. bis 10. Klasse dann zum Beispiel, bei den Abiturienten ist es ja dann noch mehr, 4 Stunden lang zu quälen und zu sagen, so, und das musst du jetzt abrufen, das musst du jetzt wissen, und wenn du es nicht weißt, dann gibt es eine 4 oder eine 5 oder gar eine 6 und dann bist du durchgefallen. Ist es nicht viel zeitgemäßer zu sagen, wir beurteilen die Schüler nach ihrer Performance, nach ihren Leistungen der letzten 5, 6 Jahre, ersparen ihnen diesen Prüfungsstress und diesen Prüfungsdruck, und gibt ja auch viele, die es wirklich nicht abkönnen, die keine Prüfungsmenschen sind, dort völlig verschobene Ergebnisse abliefern, schlechte Ergebnisse abliefern. Ist das wirklich noch zeitgemäß, so eine Prüfung? Oder ist das noch so das alte preußische Lernsystem, es wird geprüft und die Note, die dann dahinter steht, das ist die Abschlussnote?
Sehr gute Frage, sehr, sehr gute Frage. Ja, auf der einen Seite ist es ja vielleicht auch einfach dieses, man möchte mal gucken, wie gut funktioniert sie oder er auch unter Leistungsdruck, wie gut kann man vielleicht auch konzentriert über Wochen, Monate hinweg auf sich irgendwas auch vorbereiten. Aber auf der anderen Seite hast du ja recht, ich meine, man sieht es an allen, fürs Leben heißt diese Note hinterher gar nichts. Ne? Ob damit jemand ein besserer Mensch ist oder bessere Jobs bekommt, nur in Maßen zu beurteilen, ne?
Ja, genau. Ja. Das ist ja vieles noch so aus dem preußischen Bereich übernommen in unserem Schulsystem, dass die Kinder da in einem Raum, also zumindest in den herkömmlichen, in den meisten Schulen, du sitzt so in deiner Klasse in diesem Raum, auf dem Stuhl, vor dir ein Tisch und du schreibst mit. Das ist ja alles, da gibt's ja die Theorie, dass man das alles vor 200 Jahren erfunden hat, oder im Wesentlichen so kreiert hat, um halt Untertanen hervorzubringen, so für den preußischen Staat, ne? Also irgendwelche Buchhalter oder irgendwelche Soldaten oder Offiziere, da musste das eben alles so in Reih und Glied und sitzen und so weiter. Also zumindest gibt's diese Theorie, dass sich eben, dass das so die Ursprünge des klassischen Schulunterrichts waren und dass sich im Wesentlichen, in der Substanz bis heute eben nicht so viel daran geändert hat.
Aha. Ja, auf der anderen Seite ist ja, wenn man sich überlegt, wie sieht dann später im Leben der Alltag aus, ne? Also da ist man dann entweder im Großraumbüro, eben auch mit vielen Menschen, man muss mit Leuten zurechtkommen, die man vielleicht doof findet, da gibt es einen Chef, also Lehrer, Lehrerin, nach denen man sich richten muss und unterordnen muss, also vielleicht ist ja dann die Schule doch schon so die Vorbereitung für den Rest des Lebens, wo es ja wahrscheinlich in anderen Organisationsformen nicht so wirklich funktioniert, ich meine, die Kolchosen und LPGs und so weiter haben nicht funktioniert, also wir sind bei den klassischen Modellen dann doch wieder rausgekommen, dass es einen Firmenchef gibt und einen Vorgesetzten. Und vielleicht ist dann die Schule wirklich der einzige Weg, so in dieses Leben hinein zu begleiten. Ne?
Weiß man Christine nicht. Ist von der Toilette wieder zurück.
Ah, schön.
Ich kann mich dunkel erinnern, ich weiß gar nicht, welche Prüfung das war, ist bei mir schon eine Weile her, dass dort, wenn du aufs Klo musstest, während der Prüfung, hatten die extra jemanden abgestellt, der mitgegangen ist.
Ach je.
Kann ich mich dunkel erinnern, was? Ja, ich weiß nicht, ich glaube, es war die Matheprüfung oder so, hatten die, naja, der dann halt so, also der war natürlich dann nicht mit dir auf dem Klo, aber es war jemand, es war irgendwie, wie sagt man, eine Referendarin oder so und die ist dann natürlich vor der Tür stehen geblieben, aber sollte praktisch schon den Druck ausüben, okay, jetzt bleib ja nicht zu lange auf der Toilette, ja, hier ist jemand mit und der guckt auf die Uhr und hier 30 Sekunden, zack, dann geht's zurück. In dem Prüfungsraum.
Ja, kann ich mich erinnern, das war bei uns. Ja, du kannst dich auch mit keinem anderen treffen oder irgendwo das versteckte Buch rausholen oder sowas, ne?
Ja. Also Christine ist wieder da.
Ja.
Jetzt pass auf, Achtung, jetzt etwas leerer. Mhm. Unser Lehrerkind.
Nicht nur etwas. Ja.
Dann würde ich sagen, so dann bleiben wir jetzt in den klassischen Geschlechterrollen, die dieser Witz so vorgibt. Nämlich Christine wäre die Lehrerin.
Oh ja.
So, André wäre der kleine Paul und ich bin jetzt für die Diversität und ich bin jetzt die kleine Lisa. Das steht so in dem Witz hier so drin.
Okay.
Wir können die Namen auch alle tauschen, das ist völlig egal.
Und ich darf auch keine chauvinistischen Witze machen, nein?
Nein, du darfst der
keine
Lehrerin
Bemerkung.
Nein, auch nicht auf den Hintern gucken oder so.
Nein, okay, alles klar.
So, und also die Lehrerin, es läuft jetzt folgendermaßen, die Lehrerin macht eine Matheaufgabe und Paul gibt dann das richtige Ergebnis erstmal ab und dafür gibt's dann 4 Gummibärchen. Also die Lehrerin Christine sagt jetzt zum Beispiel, wie viel ist 250 minus 246? So, ne?
So, okay.
So. Okay. Und dann sagt der Paul natürlich 4.
Ja.
Und dann sagt die Lehrerin, toll, herzlichen Glückwunsch, dafür bekommst du 4 Gummibärchen.
Okay. Alles klar.
Ja. Verstanden. Das
können wir gut.
Wollen wir den kleinen Paul mal nicht überfordern?
Also ich muss mich ja jetzt noch nicht melden. Kennt ihr das beim Melden, wenn man so, die Streber in der Klasse haben das immer gemacht.
Nein. Das Schnipsen. Also Paul, es wird nicht geschnipst. Schnipsen ist verboten.
Schnipsen habe ich erst in der 12. Klasse gelernt von meinem Schulkameraden Simon, der neben mir saß.
Ha.
Im Französischunterricht hat er mir das beigebracht. Das ist natürlich besonders gut angekommen bei der Lehrerin. Und da hat er mir Schnipsen beigebracht.
Ah, ja. Okay.
Also Schnipsen in meinem Unterricht ist Schnipsen verboten.
Gibt's nicht.
Ja. Wird nicht geschnipst.
Gut, wird nicht geschnipst.
Kleiner Paul.
Ja.
Hast du schön gelernt?
Ja. Ich weiß alles.
Du bist aber der Paul, nicht die Lisa.
Ja. Ich war noch nicht im Stimmbruch.
Ja, Also du warst noch nicht im Stimmbruch. Ja. Gut, kleiner Paul.
Wisst ihr, was ich in dem Alter gemacht habe im Musikunterricht, vor dem Stimmbruch? Was? Kennt ihr das Lied? Unsere Heimat. Das sind nicht nur die Städte und Dörfer,
und?
Das sind auch all die Blumen am Fluss oder so ähnlich. Ja, war ich begnadeter Sänger. Es hätte aus mir richtig was werden können. Aber entschuldige bitte. Ja, also wir sind jetzt beim Paul vor dem Stimmbruch und jetzt kommt die Aufgabe.
Ich sehe so ein Semino Rossi aus dir werden.
Oder so ein Heintje, so Mama.
Ja.
Mama.
Oh Gott.
Ja.
Gut.
Ja.
Also. Paul, kleiner Paul, du hast geübt?
Ja, gut.
Also konzentrier dich jetzt bitte. Ja. Paul, 6 plus 6.
14.
Paul, komm rechnen, überleg nochmal. Ja. Ganz in Ruhe, ich weiß, du bist aufgeregt. Ja. Kleine Lisa sitzt neben dir und guckt dich an. Also die sitzt... Die sitzt vor dir.
Darf da nicht schnipsen.
Und du guckst hinten drauf.
Ja,
also, genau. Ich strampel und du guckst da drauf. Genau.
Also, kleiner Paul, überleg nochmal. 6 Plus 6.
Darf ich die Finger dazu nehmen? Hi,
wie meinst du das?
Ich hab's. 12.
Paul! Das hast du aber toll gemacht. 12 ist richtig. 6 plus 6 ist 12. Oh komm, da kriegst du jetzt eine kleine Belohnung. Ja. Da bekommst du 4 Gummibärchen.
Oh, danke schön.
Wie macht man einen Witz kaputt in 5 Minuten 80?
Aber wir haben nach deinen Regieanweisungen hier gehandelt.
Die Anweisung war 250 minus 246. Dann ist das Ergebnis 4 und dafür gibt es 4 Gummibärchen.
Okay, warte. Gut, also 6 plus 6 ist 4.
Nein. Du könntest jetzt 12 sagen, aber dann muss Christine sagen, dafür gibt es 12 Gummibärchen.
Ach so, okay.
Was ich persönlich, aber da müsst ihr mit klarkommen, ob das pädagogisch wertvoll ist, einem Kind in der Klasse 12 Gummibärchen zu geben. Aber das müsst ihr für euch entscheiden.
Ja, okay. Ich revidiere also, kleiner Paul, 2 plus 2.
4.
Richtig, dafür gibt es jetzt 4 Gummibärchen.
Oh ja, danke schön. Ui, 4 Gummibärchen. Hm. Guck mal, Lisa.
Paul, was bist du denn für ein Blödbaddel? Wie doof kann man denn sein? Warum hast du nicht 50 gesagt?
So. Ich fand den Witz habt ihr viel lustiger gemacht mit diesen Mathe-Künsten.
Ja, siehst du? Den lag ich doch mit meinen 14 gar nicht
verkehrt. Nee, nicht falsch.
Nee. Ja, sehr schön. Ja. Gut. Vielen Dank.
Nun ja. Gut. Ariane, wir brauchen Content.
Ja, bitte, ja. Ariane.
Über Mäuse und Elefanten.
Mhm. So, dann gehen wir jetzt mal ins lange Wochenende.
Oh ja.
Also wir nicht. Nee, wir sind ja, das stimmt gar nicht. Wir sind am Brückentag ja alle da.
Wir sind da. Am Freitag, ja, sind wir da.
Wir ziehen durch am Freitag, ja. So, okay.
Wir sind auch am Sonntag da. Wenn ihr diesen Podcast einfach nochmal neu abspult, dann sind wir auch am Sonntag für euch da.
Ja. Wir sind immer für euch da. Also, dann bleibt schön gesund. Passt auf euch auf. Und ja, dann hören wir uns
und
im Radio.
Was denn? André Lehr?
Was? André Lehr?
André Lehr? André Lehr? Nicht mehr raus.
Ja, ich wollte jetzt gerne den Schlusspunkt setzen. Könnt ihr
also,
mal?
Tschüss.
Tschüss. Ja. André, tröpfeln die Worte so raus wie, ja, aber, ja, wir sagen Tschüss. Tschüss.
André, tschüss.
André, tschüss. André, tschüss. Tschüss, André.
Tschüss. Tschüss, Micha. Tschüss, Christian.
Das ist jetzt so ein bisschen wie unsere kleine Farm. Gute Nacht, Jim Bob. Gute Nacht, Mary Sue. Tschüss, André. Gute Nacht, André.
Jetzt versaut's nicht.
Also los, tschüss jetzt.
Tschüss. Ciao.